Ja, schön, dass ich hier sein darf heute. Danke auch nochmal für deine netten Worte, Janina. Ich kann mich sehr gut an diesen Rundbrief erinnern, weil das war nach Covid, nachdem wir wieder ausgereist sind nach Deutschland, nach Niger, waren ja eine Zeit lang in Deutschland quasi festgesetzt, weil die Flughäfen geschlossen waren. Und dann ist noch was passiert im August, im Juli, Anfang August war das. Und das war auch so ein bisschen ein Game Changer für uns, sage ich mal. Da war nicht weit weg von Niamey, 40 Kilometer, ist so ein Giraffenpark, sage ich mal, mit freilebender Herde. Und manchmal sind auch Missionare und Touristen da gerne hingefahren, um einfach ein paar Giraffen zu sehen und mal so aus der Großstadt rauszukommen. Genau, und da das waren 7 französische Staatsbürger, glaube ich, wurden da in dem Monat auf ziemlich grausame Art und Weise hingerichtet von Terroristen. Und da haben wir das zum ersten Mal erlebt, waren auch wir selber an diesem Platz als Familie. Das war dann natürlich schon ein bisschen Schock. Dann hat man sich so ein bisschen sensibler bewegt ab da. Aber es war auch bei vielen Missionaren die Frage, bleibe ich oder gehe ich? Es kippt jetzt hier die Stimmung oder nicht? Und wir wurden zum ersten Mal mit dieser Frage konfrontiert, gehen oder bleiben? Das war vorher gar nicht so wirklich Thema. Und darum soll es auch ein bisschen in der Predigt heute gehen, gehen oder bleiben. Ich habe sogar, und das ist jetzt wirklich Zufall, ein kleines Figürchen hier. Es hat gar nichts zu bedeuten für die Predigt. Ich stelle das mal kurz dahin. Eine kleine Giraffe. Wir kommen, also weswegen wir auch in Süddeutschland sind, wir haben vor Anfang letzter Woche oder dieser Woche ein Debriefing gemacht, ein Familiendebriefing. Das ist eine Sache, die Langzeitmissionare gerne machen, wenn sie zurück nach Deutschland oder in ihr Heimatland gehen, dass man so ein professionell geführtes Debriefing macht und einfach nochmal zurückschaut. Auch so welche, na, was hat man erlebt, was nimmt man mit, welche Kompetenzen hat man erworben für die neue Aufgabe und so weiter. Das ist einfach so, wenn man so einen Wechsel macht, dann fühlt man sich fürchterlich unfähig und fragt sich, was man überhaupt kann und sonst wie. Und das hilft einem ein bisschen, mal so seine Gedanken zu sammeln. Und das war richtig toll. Aber auch die Frage, welche Schätze haben wir gesammelt so in den letzten 10 Jahren? Was ist unsere Schatzsammlung? Und das war dann toll, so eine riesenlange Liste zu haben, um mal zu sehen, was Gott einfach auch in unserem Leben bewirkt hat und was wir für Schätze so mitnehmen. Und das hat mir dann auch die Gelegenheit gegeben, in Bezug auf heute, sich meine Schatzsammlung mal so genauer anzusehen und sich zu fragen, was ist denn der größte Schatz, den ich mitnehme aus diesen 10 Jahren? Und da kommen mir vor allem Namen und Personen im Kopf, in den Sinn. Da sind Wunder, wo Gott eingegriffen hat, wo wir immer wieder erlebt haben, da versorgt Gott uns und dass er auch Leben verändert. Ich will euch heute Einblick geben in einen Schatz, der mein Leben mehr verändert hat als jedes einzelne Erlebnis. Und das ist die Hosanna Bibelschule. Zur Erklärung, was ich mit Bibelschule meine, gebe ich noch mal ein klein bisschen diesen Hintergrund. Ne? Wir sind ja nach Niger gegangen, zu Hosanna, um im Rahmen dieser Gemeinde eine Jüngerschaftsschule zu gründen. Und Ziel des Ganzen war dann ja die Stärkung der jungen Gemeinde, habe ich gerade ja auch gesagt, aber auch Missionare auszusenden, Pastoren auszubilden, die selber in die noch häufig unerreichten Gebiete Nigers gehen, um dort das Evangelium bekannt zu machen. Und diejenigen, die unsere Rundbriefe über die Jahre bekommen und sogar gelesen haben, haben das vielleicht gemerkt, dass wir immer wieder von dieser Jüngerschaftsschule gesprochen haben. Und immer wieder neue Jüngerschaftskurse da waren. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht. Weiß ich nicht, ob man einfach jetzt, während ich weiterrede, ein paar Fotos für Eindrücke hinten anwerfen kann. Genau, also wir haben von der Jüngerschaftsschule gesprochen und von der Bibelschule. Wo ist der Unterschied? Im Prinzip ist es eine und dieselbe Schule. Der Unterschied ist, dass wenn jemand dazu stoßen wollte in die Schule, dass er erstmal einen zweimonatigen Jüngerschaftskurs machen musste. Das bedeutet dann praktisch 6 Tage die Woche gemeinsam leben, morgens bis abends studieren, arbeiten, sich selbst und Gott besser kennenzulernen, zu lernen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Viele Leute haben sich auch dort erst bekehrt, weil sie vorher gar nicht verstanden hatten, was es bedeutet, ein Jünger zu sein. Und die Jüngerschaftskurse waren so der Ort, wo wir auch immer wieder viele Wunder erlebt haben, Taufen, Bekehrungen, Leute, die den Heiligen Geist empfangen haben. Das waren immer tolle Ereignisse für uns. Anschließend konnten die Schüler zurück in ihre Gemeinden gehen oder konnten für mehr bleiben, für mehr Ausbildung. für 2 bis 3 weitere Jahre, um tiefer einzusteigen. Und das war dann die Bibelschule. Also das nur kurz zur Erklärung. Und das Konzept dieser Bibelschule ist im Laufe der Jahre immer weiter, sage ich mal, geschrumpft. Wir haben immer weiter abgerüstet, es ist simpler geworden. Im Nachhinein würde ich sagen, im Gegenteil, ist sie immer mehr gewachsen und besser geworden. Wie meine ich das? Also wenn wir in Deutschland ja von Bibelschule reden, dann denken wir wahrscheinlich an einen ganz schön komplexen Stundenplan, an viele Dinge, die man dort macht. Denn wenn man die Bibel richtig interpretieren will, dann muss man ja zuerst auch die Kirchengeschichte verstehen. Ganz wichtig, dann werden alte Sprachen gelernt sowieso. Aber auch wie unsere Vorbilder die Bibel interpretiert haben. Martin Luther, Calvin, was auch immer, ein bisschen moderner. Wayne Grudem oder noch moderner Bill Johnson, wie auch immer. Ich bin nicht so mehr drin so in der Szene. Aber wir behandeln vor allen Dingen die Bibel nach Themen. Nicht so sehr nach Geschichten. Das ist in Afrika ganz anders. Da wird die Bibel in Geschichten aufgeteilt, sie wird in Geschichten behandelt. Wir machen es gerne nach Themen. Was ist das Heil? Was ist Taufe? Was ist die Trinität? Und so weiter. Und da werden dann so viele Bibelreferenzen wie möglich gesammelt und sich dann ein entsprechendes Gesamtbild zusammengestellt nach den Themen. Manchmal werden große theologische Konstrukte sogar einfach nur auf einem Bibelvers oder auf 2 Bibelversen aufgebaut. Wie auch immer. In der Bibelschule lernen wir all diese Dinge mit dem Schwerpunkt darauf, wie andere Theologen vor uns die Bibel verstanden haben. Das nennt man dann Dogmatik oder systematische Theologie. Ich für meinen Teil kann das auf jeden Fall sagen. Ich habe 6 Jahre an der Uni studiert. Ich habe wesentlich mehr Bücher über die Bibel gelesen als die Bibel selber. Und im Nachhinein, und darüber muss ich jetzt so ein bisschen schmunzeln, auch in Niger habe ich angefangen, am Anfang Bücher zu kopieren und den Leuten, die lesen konnten, dann Skripte zu verteilen und ja, einfach weil ich theologische Arbeit so kannte. Und ich kürze das Ganze jetzt mal ab. Hat nicht geklappt. Überhaupt nicht. Es hat Musa, Boubacar, Al-Hajji und wie sie alle hießen, überhaupt nicht geholfen zu studieren, wie Martin Luther die Bibel verstanden hat. Denn als sie dann selbst die Bibel wieder aufgeschlagen haben, sagen wir mal irgendwo im Buch Jeremia, haben sie wieder nur Bahnhof verstanden. Weil sie weder wissen, wer Jeremia war, noch was seine Botschaft ist, noch wann er gelebt hat, wie er gelebt hat, zu wem er geredet hat, in welcher Zeit und den Gesamtkontext der Bibel auch nicht verstanden haben. Wir haben also angefangen, alle Materialien, alles beiseite zu legen. Und ich bin wirklich nur noch mit der Bibel im Rucksack zur Schule gegangen, jeden Tag. Keine große Vorbereitung mehr, kein Versgepicke, um irgendwie meine Meinung zu untermalen. Einfach nur zusammen beten, dass Gottes Geist zu uns spricht. Lesen, darüber reden und zum Schluss irgendwie eine praktische Anwendung mit nach Hause nehmen. Das ist alles. Aber halt jeden Tag, jeden Tag. Das Jahr war dann praktisch so aufgeteilt, wir hatten 2 Jüngerschaftskurse im Jahr, das sind schon mal 4 Monate. Dann haben wir in 4 Monaten die Bibel durchgelesen, komplett von A bis Z, von Genesis bis Offenbarung. Und dann haben wir quasi für die restlichen 4 Monate einzelne Bücher durchgenommen. Also einfach nur den Römerbrief oder ein Evangelium, wie auch immer. Ich würde im Nachhinein sagen, das ist das, was mich am meisten verändert hat. Ich bin ein großer Fan davon geworden, die Bibel am besten so zu studieren, wie sie uns gegeben wurde, nämlich in 66 Büchern. Also Bücher, nicht nur Passagen, nicht nur Versen oder Kapiteln, sondern Buch für Buch die Bibel durchzugehen. Und jeder Satz, jede Aussage ist dann auch im Kontext dieses gesamten Buches zu verstehen. Kein Autor der Bibel hat sein Buch auch in Kapitel oder Verse aufgeteilt. Die kamen dann ungefähr 1000 Jahre später dazu, dass man das gemacht hat. Das soll uns das Lesen vereinfachen, die Orientierung. Und ich will das auch gar nicht rückgängig machen oder so. Also das hat uns tatsächlich ja auch bessere Orientierung in der Bibel gegeben, diese Kapitel- und Verseinteilung. Das Problem, das ich aber sehe, ist, dass die Bibel für uns zu einem Nachschlagwerk geworden ist. Ist zu einem Nachschlagwerk geworden, wie so ein Wörterbuch oder ein Lexikon. Früher musste man in der Bibel suchen. Die Bibel war ein Suchwerk, kein Nachschlagwerk. Wenn Petrus in seiner Pfingstpredigt gesagt hat, im Prophet Joel steht geschrieben, wenn jemand das nachprüfen wollte, dann musste er den ganzen Propheten das ganze Buch Joel lesen. Heute kann ich euch sagen, in Joel 3, Vers 1 bis 5 steht geschrieben und dann könnt ihr es direkt nachlesen. Aber ihr habt keinen Kontext. Und ich kann euch fast jede Meinung mit irgendeinem Vers oder mit mehreren griffigen Versen belegen. Aber ohne den Kontext werdet ihr dann vielleicht meiner Theologie folgen. Meine Highlights werden zu euren Highlights. Aber das ganze Wort Gottes kennt ihr nicht. Und so entstehen dann viele Denominationen. Jeder betont seinen Teil der Wahrheit, hat seine Lieblingsverse und jeder hat zu seinem Teil Recht. Aber kaum einer liest die ganze Bibel, die ganze Wahrheit, immer und immer wieder. Also das haben wir gemacht. Die Bibel einmal im Jahr ganz durchgelesen. Wer also 3 Jahre Bibelschule gemacht hat, hat sie 3-mal durchgelesen. Und dann noch ausgewählte Bücher in der Tiefe studiert. Man könnte also sagen, wenn die Bibel ein großer See wäre, sind wir einmal im Jahr durchgeschwommen und dann auch immer wieder an bestimmten Punkten in die Tiefe getaucht, um den See besser zu erkunden. Und die Erfahrung ist, je mehr man das trainiert, desto tiefer kommt man tatsächlich. Also, das ist dieser Schatz, von dem ich spreche. Zusammen mit Nomaden, mit Abdul, Musa, Bubakar, Halima und so weiter. Tag für Tag zu sitzen und die Bibel auf diese Art und Weise zu studieren. Nicht meine Theologie, sondern die Bibel. War ich der Lehrer, war ich der Schüler? Im Nachhinein bin ich mir da nicht mehr so sicher. Für heute habe ich gedacht, nehme ich euch einfach mal mit hinein in eine Session. Nicht jeder Tag ist dann natürlich aufregend, wenn man da die ganzen Propheten durchgeht oder auch das 3. Buch Mose mit den ganzen Gesetzen und die Gerichtsworte in den Propheten vor allen Dingen. Kann auch mal sehr hart sein, sehr zäh, sich da durchzukämpfen. Man fragt sich dann nach so einem Vormittag, hey, was nehme ich jetzt eigentlich mit? Aber wie gesagt, man erlaubt dem Geist Gottes, zu einem zu sprechen durch das ganze Wort, das er uns gegeben hat. Ich habe jetzt eine kleine Passage ausgewählt, natürlich nur, sowohl für meine Studenten als auch für mich war da etwas Gutes drin. Und ich bin mir ziemlich sicher auch für euch. Aber lesen wir mal. Hast du das? Ich habe vergessen, vor der Predigt dir die Passage zu geben, aber hat es noch gefunden. Super. Wir befinden uns im 2. Buch Mose in Exodus. Die Israeliten sind gerade aus Ägypten geführt worden, auf spektakuläre Art und Weise. Ihr kennt alle die Geschichten, denke ich. Der Durchzug durch das Schilfmeer, die ganzen Plagen. Dann geht es durch die Wüste zum Berg Sinai. Die Geschichte ist schnell gelesen, ungefähr 30 Kapitel. Aber auch für die Israeliten waren die Ereignisse sehr, sehr nah beieinander. Der Zeitraum ungefähr 2 Wochen vom Auszug bis zur Ankunft an den Berg Sinai. Wir wollen heute nicht diese ganzen 30 Kapitel lesen, natürlich nicht. Wir beschränken uns mal auf 2. Mose 31,18 bis 32,5. Genau. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte, auf dem Berg Sinai, gab er ihm die 2 Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist das Fest des Herrn. Auch der Text ist hier wahrscheinlich vielen bekannt. Definitiv ein Tiefpunkt in der noch jungen Geschichte Israels. Gerade waren sie ja ausgezogen mit Pauken und Trompeten aus Ägypten, sind befreit worden, hatten Gott und Gottes Macht und seine Fürsorge in der Wüste kennengelernt. Und jetzt das. Nachdem wir den Text in der Klasse zusammen mit den Schülern gelesen hatten, da hat sich ein Schüler gemeldet, Abdul heißt er, ganz feiner Typ. Und er sagte: Also für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Überhaupt nicht. Was macht keinen Sinn, fragte ich. Er sagt: Ja, diese Bitte. Diese Bitte macht keinen Sinn. Welche Bitte? Na, da, wo die Israeliten zu Aaron gehen und sagen: Auf, mach uns einen Gott, der von uns hergehe. Was wollen die eigentlich? Ein anderer aus der Klasse meldete sich und sagte: Ja, die wollen sich einen Götzen machen, die wollen einen Götzen haben, einen neuen Gott. Dann entbrannte da eine heftige Diskussion, das können die gut, die Jungs, warum die Israeliten so etwas von Aaron wollen könnten. Aus welchem Grund wollen sie einen Gott, der vor ihnen hergeht? Das war eine Sache, die ich in der Klasse so sehr genossen habe, dass die Schüler meistens die Geschichten eben noch nicht kannten und ich so einen total frischen Blick auf die Geschichten in der Bibel bekommen habe. Ich habe dann nochmal bei Aaron nachgefragt, bei Abdul. Sagte, warum macht diese Aussage, diese Anfrage für dich keinen Sinn? Ich sagte, na, die hatten doch schon längst einen Gott, der vor ihnen hergeht. Das haben wir doch gestern gelesen. Feuersäule bei Nacht und die Wolkensäule bei Tag. Die war doch immer noch da, oder nicht? Ja, absolut. Interessant eigentlich, oder? Hier nochmal der Beleg, steht in 2. Mose 13, 21, da steht, und der Herr ging vor ihnen her. Am Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule, um sie den rechten Weg zu führen. Und ich kenne diese Geschichte seit meiner frühen Kindheit aus der Kinderbibel, aus der Sonntagsschule. Ich habe die Bilder vor Augen. Und dann lese ich diese Geschichte auch in der Bibel jetzt immer mal wieder. Ja, ja, Wolkensäule, Feuersäule. Aber stellt euch das mal wirklich vor. Stellt euch mal vor, ihr wärt einer dieser 2 Millionen Israeliten, knapp 2 Millionen Israeliten gewesen. Die müssen doch jeden Morgen aufgewacht sein und vor Staunen nicht mehr. Also die müsst doch einfach da immer gegangen sein. What? Diese Säule ist da vor ihnen und geht vor ihnen her. Also die hatten diesen Gott wirklich, sprichwörtlich sichtbar, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Gott, der vor ihnen hergeht. So haben sie ihn erlebt, so haben sie ihn kennengelernt. Und jetzt kommen sie zu Aaron und sagen, mach uns einen Gott, der vor uns hergeht. Und während sie das sagen, ist die Wolke da. Sichtbar, nicht verschwunden. Sie stand nur gerade still. Was wollten die also? Wollten sie Gott durch einen Götzen eintauschen? Vielleicht, aber nicht vordergründig. Weil wenn man sich den Text nochmal anschaut, genau, dann kann man da ja lesen. Ne? Als das Kalb fertig war, sagten sie, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Nicht ein anderer, derselbe. Und später sagt Aaron dann, morgen feiern wir das Fest des Herrn. Das Herrnfest, genau. Das ist in der Lutherbibel so, ne? Wenn Herr in Großbuchstaben geschrieben ist, dann verbirgt sich im Hebräischen da der Gottesname Yahweh. Also, morgen feiern wir das Fest des Herrn. Das ist der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ganz klar. Also die wollten nicht den Gott wechseln, das nicht. Die wollten denselben, einfach nur einen, der vor ihnen hergeht. Aber auch den hatten sie ja bereits und das war das Problem halt meiner Studenten. Die Bitte, mach uns einen Gott, der vor uns hergeht, macht überhaupt keinen Sinn, wenn man diese Bitte nicht ein bisschen umformuliert. Manchmal sagt man ja eigentlich, man sagt etwas, aber meint eigentlich etwas anderes. Das soll vorkommen. Also was meinten die Israeliten? Und wir sind auf folgende Bitte gekommen. Aaron, bitte mach uns unseren Gott, den wir selbst vor uns hertragen können. Denn wir haben keinen Bock mehr zu warten. Wir wollen los, aber diese blöde Wolke steht da und will gerade nicht weiter. Und jetzt stecken wir hier fest, keine Ahnung, was mit Mose ist, aber wir wollen weiter. Nicht ohne Gott, mit ihm, aber bitte einen, den wir selbst tragen können. Dann wird unsere Reise hier vielleicht ein bisschen planbarer für uns. Macht das Sinn? Oder ist da ein bisschen viel hineininterpretiert? Ich denke nicht. Ich denke, es war genau das in ihrem Herzen. Sie hätten ja völlig entspannt sein können. Die Wolke war da. Das Wunder war nicht kleiner geworden. Die Wolke war immer noch da. Sie konnten sie sehen. Aber die wollten weiter. Die hatten keinen Bock mehr, auf Gott zu warten. Und daraus wird dann diese blöde Kuh, die auch noch den Namen Yahweh bekommt. Doch der große Vorteil für das Volk war nun, sie haben immer noch einen Gott, den sie anbeten können. Sie können immer noch ihre Gottesdienste feiern, aber sie können ihn nun mitnehmen, wohin sie wollen und wann sie wollen. Sie haben also einen Gott, aber sie selber sind der Chef. Praktisch, oder? Tragisch ist nur, genau an dieser Stelle hört Gott auf, Gott zu sein und wird tatsächlich zum Götzen. Und das ist hier eine perfekte Definition, auf die wir dann gekommen sind, von einem Götzen. Ein Gott zum Rumtragen. Nicht mehr er trägt mich, sondern ich trage ihn. Und zwar dorthin, wohin ich will. Ich denke, dieses Verbot in den 10 Geboten, ne, du sollst dir kein Bild von Gott machen, liegt nicht nur an dem, was man sieht, sondern auch daran, dass ein Bild kann man tragen. Ein Bild ist in meiner Hand und ich bin nicht in der Hand Gottes. Jetzt haben die Niger einen kleinen Verständnisvorteil uns gegenüber. Wir haben in unserer Kultur keine wirklichen Götzenfiguren mehr. Okay, jetzt sind wir gestern spazieren gegangen, haben da im Garten diese Buddha-Statue gesehen, das gibt's klar. Aber im Prinzip in unserer Kultur ist das nicht so sehr verankert. Die Niger, je nach ethnischer Zugehörigkeit, die haben sowas, sehr viel. Die wissen genau, was ein Götze ist. Wir denken da eher an biblische Zeiten, an große Standbilder, die irgendwo in einem Tempel stehen. Die gibt es auch, aber ein Mensch in der antiken Welt und auch Menschen in vielen Kulturen der Welt bis heute, wenn sie an einen Götzen denken, dann denken sie, jetzt komme ich zu dieser Giraffe, an so etwas hier. An so etwas wie diese Figur. Vielleicht 10 Zentimeter groß, etwas, das man gut mitnehmen kann. Im Neuen Testament sehen wir das bei Demetrius, dem Silberschmied, in Apostelgeschichte 19, das ist in Ephesus, ne? Da gab es einen Aufstand, weil die Silberschmiede haben halt diese kleinen Figuren hergestellt, von der Diana oder Artemis, je nach Bibelübersetzung. Und da gab es natürlich die große Statue im Tempel, aber dann natürlich auch für jeden seine eigene Taschenvariante aus Silber. Und genau, das gab dann einen Aufstand, weil durch Paulus Predigten war dann das Gewerbe in Gefahr. Wie auch immer, in Niger gibt es das auch noch häufig. Die Leute haben ihren eigenen kleinen Djinn, heißt das, ihren eigenen Djinn, ihre kleinen Figürchen zu Hause. Oder auch Amulette, Talismane, aber alles immer in der Tasche. Am Körper wird das getragen. Der Islam ist zwar die Top-Religion in Niger, 99% bekennen sich dazu, aber es ist fast immer vermischt mit so einem Geister- und Ahnenglauben, mit Götzendienst oder Opferkult. Meine Schüler wussten also genau, was ein Götze ist, weil sie auch selber teilweise welche besessen haben. Ein Gott zum Rumtragen, wie die Israeliten wollten, aber noch besser, ein Gott für die Hosentasche. Ein Gott, den ich mir in die Hosentasche tun kann, der dahin geht, wohin ich will. Und wenn sie gerade Lust drauf ihn haben, wenn sie Hilfe brauchen oder sich gerade religiös fühlen wollen, ist er da. Wenn man aber keine Lust hat, und das ist das Gute dann an so einem Gott oder einem Götzen, dann ist im Haus irgendwo bestimmt eine Schublade, wo man ihn reintun kann und dann kann man ihn vergessen und sein Leben so leben, wie man will. Und so wird aus einem Gott ein Göttchen oder im Schwabenland ein Göttele, könnte man sagen. Das heißt Götze. Kann ich aus Gott einen Götzen machen? Ja und nein. Denn Gott bleibt Gott mit mir oder ohne mich. Ich kann ihn natürlich nicht verändern. Er schrumpft nicht wegen mir. Aber mein Gott kann ein Götze sein. Selbst wenn ich sage, er ist Gott. Denn in dem Moment, wo er nicht mehr Herr über mein Leben ist. Herr, das heißt konkret, wohin er geht, gehe ich. Wo er bleibt, bleibe ich. Was er sagt, tue ich. Das ist, wenn er Herr ist. Dort, wo er es aber nicht mehr ist, kann ich zwar sagen, dass ich einen Gott habe, aber es ist höchstens eine Kopie, vielmehr noch ein kleiner Abklatsch. Ein Gott, den ich mit mir rumtrage, ein Göttele, den ich mir quasi im übertragenen Sinne so in die Hosentasche stecken kann. Und wenn, den hole ich sonntags dann raus, stecke ihn montags wieder weg, wie auch immer ich will. So können wir aus Gott zumindest für unser eigenes Leben einen Götzen machen. Und das ist genau das, was die Israeliten von Aaron wollten. Ein Gott zum Folgen, aber nur dann, wenn sie ihn auch selbst in der Hand haben. Ein Gott, der in Wirklichkeit uns folgt, wann und wohin wir wollen. Ja, mich hat dieser Vormittag in der Klasse lange begleitet. Diejenigen von euch, die etwas enger an uns dran waren, wissen, dass in den letzten Jahren wir fast konstant in dieser Situation waren, gehen oder bleiben wir. Aufgrund der Sicherheitslage. Und die Versuchung war vielleicht das eine oder andere Mal da, vielleicht einfach mal eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, jetzt gehen wir halt. Oder von selbst alle Hebel in Bewegung zu setzen, um zu bleiben. Aber es bedurfte immer wieder diese Entscheidung, zu warten. Wenn Gott will, dass wir bleiben, dann bleiben wir. Wenn er will, dass wir gehen, dann gehen wir. Doch nicht wir, sondern er entscheidet. Letztendlich hat Gott es so geführt, dass wir jetzt weitergezogen sind. Vielleicht nicht zu unserem Lieblingszeitpunkt, aber wir haben eine Menge gelernt und ich bin mir ganz sicher, wir werden schon bald erkennen, Da bin ich mir sicher, dass es genau der richtige Zeitpunkt war. Wie sieht es in deinem, in eurem Leben aus? Gott oder Göttele? Göttele klingt ja fast schon, klingt lächerlich, fast blasphemisch, ne? Aber das soll es auch. Denn genauso wie wir das lesen würden, diese Geschichten von dem Volk Israel und sie dafür verachten würden, ne? Gott öffnet das Meer für sie, Gott führt sie in einer mächtigen Wolken- und Feuersäule und so weiter. Und dann nur wenige Tage später wird diese dämliche Kuh aus Gold gegossen, nur damit sie endlich aufbrechen können, nicht auf Gott warten müssen. Das ist lächerlich. Aber müssten wir uns selbst nicht dann genauso beurteilen? Halten Sie uns nicht den Spiegel vor, wenn wir einen Gott haben, den wir für alle religiösen Aktivitäten oder wenn wir uns mal ein bisschen gesegnet fühlen wollen, aus der Tasche holen? Der aber in den allen wichtigen Entscheidungen unseres Lebens nicht wirklich was zu sagen hat? Das ist doch so, als wären wir unser eigener Herr, oder nicht? Mit Abstand der häufigste Titel Gottes in der Bibel ist auf Hebräisch Elohim Adonai. Adonai bedeutet Herr. Der Titel ist so häufig, dass er eigentlich schon zum Namen Gottes gehört. Und das ist in vielen Sprachen und Kulturen der Welt, aber auch in den Sprachen Nigers ist das so. Dass die Bezeichnung Gottes, also das Wort Gott ist Herr, das ist eins und dasselbe. Auf Serma in der Sprache, wo wir waren, Irkoi heißt das. Irkoi heißt dann ganz wörtlich übersetzt, also es heißt Gott, sagen die Leute, aber es heißt übersetzt unser Chef, unser Boss. Das ist Gott. Denn wenn er kein Herr mehr ist, dann ist er auch kein Gott mehr, zumindest nicht mein Gott. Er bleibt Gott, aber ist zumindest nicht mein Gott, wenn er nicht auch mein Herr ist. Und ja, für Gabi und mich war das immer irgendwie klar und wir haben das vor 10 Jahren gedacht, naja, wir brechen jetzt hier auf in die Mission, wir brechen unsere Zelte ab, wir opfern unser schönes Leben in Deutschland, sind Gott gehorsam. Die Entscheidung ist quasi gefallen, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn irgendwas ist in uns Menschen drin, nicht wahr? Dass sich immer wieder danach sehnt, selber der Chef zu sein, selber das Steuer zu übernehmen. Das ist die Ursünde sozusagen. Ne? So wurden sie ja getriggert, Adam und Eva. Ihr könnt selber Götter sein, ihr könnt selber bestimmen. Ihr müsst nicht Gott untergeordnet sein. Die Bibel nennt das Sünde. Egal, welche Entscheidung wir schon getroffen haben oder wie gut wir denken, dass wir unterwegs sind. Wir müssen immer wieder bekennen, immer wieder an diesen Punkt kommen. Und das haben wir auch so erlebt. Gott ist mein Herr. Gott ist mein König. Du sitzt auf dem Thron, Herr. Nicht ich. Und wenn ich mal keine Lösung habe oder Gott nicht anscheinend irgendwie nicht mein Tempo geht, dann muss ich halt auf sein Eingreifen warten. In der Bibel, zumindest in der Übersetzung, die ich lese, gibt es so ein schönes Wort, das heißt harren. Kennt ihr das Harren? In moderneren Übersetzungen steht dann einfach an der Stelle warten oder auch hoffen. Ich mag harren aber lieber, weil das so schön irgendwie ausdrückt, dass das Warten auch manchmal ganz schön zäh sein kann, dass da ganz schön viel Energie reinfließen kann. Das ist so wie so ein aktives Warten, nicht gleichgültiges Warten, sondern sich aktiv sehnen nach Gottes Reden und sein Eingreifen. David war so ein Typ in der Bibel, ne, von dem es immer mal wieder hieß, er harrte auf Gott. Ich harre des Herrn, heißt es häufiger in dem Psalm. Bei David ist das übrigens ganz lohnenswert, sich mal immer mal wieder die gesamte Geschichte von ihm durchzulesen. Weil wenn man immer nur Teile davon kennt, kommt man in die Versuchung, so ein falsches Bild von ihm zu bekommen. David, der Held, der große Held, der König. Einer, mit dem man vielleicht gerne mal tauschen würde. Also ich nicht. Also Davids Privatleben war eine echte Vollkatastrophe. Also, was der und seine Söhne alles verzapft haben, ne? Den Ehebruch, Mord, das kennen wir noch, aber da war auch Inzest, Vergewaltigung, you name it. Alles da. Polygamie, verwöhnte Kinder, Rebellion im eigenen Haus. Und David selbst hat sein ganzes Leben darunter gelitten. Der hatte kein gutes Privatleben und war traurig bis zum Tode. Trotzdem war er ein Mann nach Gottes Herzen. Und neben ihm steht dann immer so ein anderer, der in derselben Geschichte vorkommt. Das ist dieser böse Saul. David top, Saul flop, so lernt man das richtigerweise immer im Kindergottesdienst. Saul war jedoch, im Gegensatz zu ihm, anscheinend bis zu einem gewissen Moment ein ziemlich feiner Typ. Zumindest was sein Privatleben angeht, würde ich eher mit ihm tauschen als mit David. Eine Frau, 5 Kinder, der Scharan ist voll, alles super. Was war der Unterschied zwischen den beiden? Garantiert nicht, dass einer besser war als der andere. Der große Unterschied war, dass David auf Gott harrte. Bei seinen großen Entscheidungen fragte er Gott. Er zog nicht in die Schlacht, ohne vorher auf Gott zu warten. Er wartete, dass Gott das Go gab. Saul hingegen war ein ungeduldiger Mann. Er konnte nicht warten, traf lieber seine eigenen Entscheidungen. Er hat mehr Wert darauf gelegt, was andere Menschen von ihm halten, als das, was Gott von ihm hält. Das und nur das ist der Grund, warum er ein Flop ist und David top. Doch top zu sein bedeutete für David nicht, dass er ein angenehmes, einfaches Leben hatte. Und das hatte Mose auch nicht, und das hatte das Volk Israel auch nicht. Und mir fällt auch jetzt überhaupt kein Vorbild in der Bibel ein, dass er ein angenehmes Leben gehabt hätte, nur aus dem Grund, dass er oder sie Gott folgte. Das, was uns verheißen ist, wenn wir Gott, wenn wir Jesus folgen, ist, dass wir ans Ziel kommen. Und das hatten die Israeliten ja eigentlich ein Ziel, ein klares Ziel. Aber sie sind nicht ans Ziel gekommen. Heute haben wir gesehen, sie wollten weiterziehen, als Gott noch wollte, dass sie warten. Später in 4. Mose ist das dann, will Gott, dass sie weiterziehen und das Land einnehmen, aber dann wollten sie nicht. Keiner von dieser Generation, die Gott nicht folgen wollten, ist ans Ziel gekommen. Sie sind alle in der Verirrung gestorben. Und deswegen steht im 1. Korintherbrief, das alles ist geschehen uns zum Vorbild, dass wir nicht denselben Weg gehen. Dass Gott Herr über unser Leben bleibt. Und dass wir uns aus Gott kein Götzen machen. Denn mit einem Götzen kommen wir nicht ans Ziel. Unser eigener Weg führt in die Verirrung. Und mal zum Schluss, sage ich jetzt mehr zu mir als zu euch. Lohnt sich, Gott zu folgen? Das wäre so mein Resümee. Wenn ich hier nochmal so ein persönliches Fazit ziehen darf, für uns auch als Familie die letzten 11 Jahre, dann ist es das. Es lohnt sich wirklich, Gott zu folgen. Für uns selbst, aber auch für die, die er durch uns segnen will. Es lohnt sich, auf Gott zu warten, wenn er sagt, warte. Naja, vielleicht, wenn es nach uns gegangen wäre, nach 1,5 Jahren hätten wir schon die Koffer packen können. Aufgrund verschiedener Umstände, wie auch immer. Wir sollten bleiben. Also sind wir geblieben. Es lohnt sich, zu warten, wenn er sagt, warte. Es lohnt sich, zu gehen, wenn er sagt, geh. Vielleicht ist auch hier heute Morgen jemand, der von Gott ein Geh verspürt. Würde ich mich freuen, nach dem Gottesdienst mit dir zu reden. Tatsächlich, wenn es nach mir in unserer Lage jetzt gegangen wäre, wäre ich lieber noch ein bisschen in Niger geblieben. Aber wir sollten gehen und das ist gut so. Es lohnt sich, auf ihn zu harren, auch wenn es manchmal schwer scheint. Also, es lohnt sich, Gott zu folgen, denn Gott ist treu.